Herzlich willkommen, liebe Hörer des Digital Human Podcast. Wir sitzen heute zusammen mit Karl-Heinz Land, seines Zeichens unter anderem Autor des Buches Erde 5.0. Herr Land, vielleicht können Sie einfach ganz kurz ein bisschen was zu Ihrem Werdegang sagen und auch natürlich die Beweggründe, warum so ein Buch und warum gerade jetzt?
Ja, also ja, zunächst mal freue ich mich sehr, hier im Podcast sein zu dürfen. Mein Werdegang, ich bin 35 Jahre fast in der sogenannten Informationstechnologie-Industrie unterwegs, war ganz früh mal bei Firmen wie Oracle, Business Objects, bevor sie von SAP eingekauft wurden, MicroStrategy, also sehr viel Historie im Umfeld von Big Data, große Datenmengen. Und dann irgendwann mal das erste eigene Startup gegründet, 2001 in die USA gebracht, viel gependelt zwischen den Welten, also USA und Europa, Deutschland im Speziellen, sowohl an der Ostküste als auch an der Westküste jahrelang gelebt. Und ja, da habe ich halt erfahren, welche Chancen, aber auch welche Risiken man in der Digitalisierung sieht. Und das Buch Erde 5.0 ist eigentlich eine Reaktion darauf, weil Erde 5.0 ist jetzt tatsächlich das vierte Buch, das ich geschrieben habe. Und diesmal wollte ich mehr den Aspekt, was bedeutet das eigentlich für die Gesellschaft, für Politik, für die Wirtschaft, wenn Dinge so nachhaltig sich verändern, wie das im Moment der Fall ist, also Themen wie Dematerialisierung, also das Verschwinden der Dinge, wenn sie zur Software werden, was heißt das für die Zukunft der Arbeit, was heißt das für die Zukunft der Mobilität unserer Städte, aber auch wie wir privat so leben und wie wirkt sich das aus. Und deshalb habe ich den Untertitel gewählt, die Zukunft provozieren, weil ich einfach der Meinung bin, wir müssen die Zukunft nicht nur gestalten, wir müssen jetzt sagen, was wir möchten, das geschehen soll, aber auch, was wir nicht möchten, das geschehen soll. Und dafür gibt es auch ein paar gute Beispiele.
Jetzt haben Sie viele Themen angesprochen. Was glauben Sie, ist die größte Veränderung aus Ihrer Sicht? Also was wird uns am meisten beschäftigen in naher Zukunft?
Also wir stehen ja schon jetzt vor so ein paar Paradigmen wechseln. Also die digitale Welt, die Welt da, wo wir mal gerade ins Handy gucken und Bahnticket runterladen oder Flugticket, wo wir noch eben unsere E-Mails checken, in den Kalender gucken und vielleicht was online bestellen, vielleicht was zu essen bei Lieferando. Diese beiden Welten, die Offline-Welt, da wo wir physisch treffen, die sind halt nahtlos jetzt miteinander verschmolzen, fast schon untrennbar. Und das tangiert uns in allen Bereichen, also sowohl im privaten Bereich als auch im Geschäftsbereich. Und wir werden oder erleben aktuell, wie sich jetzt durch die Digitalisierung getrieben unsere Lebenswelten verändern. Ne? Denken Sie mal dran, wie wir dann mit bestimmten Dingen umgehen. Ne? Früher ist man zur Bank gegangen, heute macht man Online-Banking. Früher hat man ein eigenes Auto gehabt, heute fahren wir Car2Go mit DriveNow oder Uber. Meine These ist, gerade das Thema der Mobilität wird unser Leben sehr radikal verändern, im Sinne von, wie wir mit dem Eigentum am Auto umgehen. Und man muss ja eins sagen, es gibt ein paar Dinge, die auch entstanden sind aufgrund des technologischen Wandels. Nehmen wir jetzt einfach mal an Klimawandel. Ne? Würden wir nicht so viel mobil machen, hätten wir wahrscheinlich kein CO2-Problem und damit ein Klimawandelproblem. Hätten wir das Plastik nicht erfunden, hätten wir es nicht in den Weltmeeren, müssten wir es auch nicht rausfischen, inzwischen Mikroplastik, vielleicht sogar schon aus unseren Lebensmitteln, ne, also aus dem Fisch und dann demnächst aus uns selbst. Oder auch das Thema Migration, Flüchtlinge. Wenn wir uns das mal angucken, wo kommt das denn eigentlich her? Ja, das hängt auch wieder mit dem Klimawandel zusammen. Ne? Die Menschen haben einfach keine lebenswerten Bedingungen dort mehr, wo sie heute leben. Denken Sie mal an Afrika, können sich nicht mehr ernähren, Wassermangel, Nahrungsmittelkrisen, fehlende Stadtplanungen und all das führt dazu, dass sich dann auch unser Leben verändert.
Jetzt sind das ja natürlich sehr viele auch große gesellschaftliche Themen, die Sie angesprochen haben. Wie kann man, wenn man so ein klassischer, immer dieses Idealbild eines klassischen Mittelständlers auf der Schwäbischen Alb, der sagt ja in der Regel, ah, das ist ja alles dann doch relativ weit weg von mir und bis es hier zu mir durchgedrungen ist, dauert das ja noch alles seiner Zeit. Was würden Sie so jemandem entgegnen?
Also zunächst mal ist es ja nicht weit weg. Ich bringe mal das Beispiel vom Bäcker. Ich selber habe eine leichte Glutenallergie, das heißt im Klartext, wenn ich in eine fremde Stadt komme und ich möchte ein Brötchen essen, dann gebe ich in mein Handy, in Google ich möchte ein glutenfreies Brötchen haben und dann bekomme ich alle Bäcker angezeigt in der fremden Stadt. Aber nur die Bäcker, die auch eine Webseite haben. Die anderen sind für mich nicht existent. Das heißt, das gilt ja für den Handwerker, egal ob ich Heizungsbauer bin oder ob ich Bäckermeister bin oder Friseur. Wenn ich digital nicht aufzufinden bin, dann existiere ich im Teil der Welt nicht mehr. Das muss sich jeder Mittelständler auch klar machen. Das heißt, die digitalen Kanäle verändern massiv das, die Art und Weise, wie wir gesucht, aber auch wie wir gefunden werden.
Bezieht sich jetzt natürlich nur vor allem wirklich auf das Thema Sichtbarkeit.
Ja.
Aber Digitalisierung bedeutet ja schon noch ein ganzes Stück mehr. Also heißt ja nicht nur, ich habe jetzt eine schöne Webseite und ich kann über Google gefunden werden. Ist klar, das ist schon mal, da steckt schon sehr viel Technologie auch dahinter, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr, was notwendig ist.
Absolut. Wir müssen halt eins verstehen und das versuche ich den Mittelständler immer deutlich zu machen. Wir haben es mit der Digitalisierung und dem technologischen Fortschritt kommen drei Megatrends auf uns zu. Der erste, den nenne ich immer die sogenannte Disintermediation. Das heißt, der Mittelsmann fällt weg. Wir sagen dann auch manchmal Plattformökonomie. Also Plattformen dominieren den Markt. Also denken Sie an sowas, früher war es mal der Heizungsbauer, heute heißt das Thermondo. Das heißt, da kann ich meine Heizung online konfigurieren, bestellen und irgendwann kommt jemand und baut mir die auf. Da spielt kaum noch eine Rolle, ist das jetzt Wissmann, Weiland oder irgendein Buderus die Heizung. Ich kaufe das quasi online. Das zweite Phänomen ist die Disaggregation. Das heißt im Klartext, früher haben wir alle mal Autos gekauft, heute kaufen wir Mobilität. Also DriveNow, Car2Go, wir fahren mit Uber oder mit MyTaxi. Das heißt aber im Klartext, ich biete mein Produkt, meinen Service anders dar, in einer anderen Darbietung. Also statt ein Auto zu verkaufen, bezahlst du mir 30, 40 Cent pro gefahrenem Kilometer. Das ist ein radikal geändertes Geschäftsmodell. Und das letzte, am meisten unterschätzte Phänomen ist die sogenannte Dematerialisierung. Also wenn Sie ein Bahnticket, ein Flugticket, ein Autoschlüssel, ein Buch nicht mehr physisch als Produkt haben, sondern nur noch downloaden auf Ihr Handy, dann müssen wir uns klar machen, ich brauche das Buch weder zu drucken, noch brauche ich die Druckerfarbe zu kaufen. Ich muss das auch das Papier nicht mehr herstellen oder die Maschinen, die das Papier später bedrucken werden. Ich brauche auch die Farben und die Chemikalien nicht mehr zur Herstellung der Druckfarben und zum Auftragen. Das heißt, die gesamte Wertschöpfung verschwindet. Und um Ihnen ein Beispiel zu geben, was durchaus eine hohe Tragweite und Relevanz haben wird, auch Autos werden dematerialisieren. Das heißt im Klartext, Wenn Menschen in der Stadt sagen, wir wollen das Auto nicht mehr besitzen, einfach Parkfläche ist teuer, du hast ständig, musst du Parkplätze suchen, gibt es so wenige davon, oder sie sind sehr, sehr rar gesät, dann gehen die Menschen dazu über und sagen, okay, dann scheren wir die Autos. Also wir fahren jetzt Car2Go, Drive Now. Das privat genutzte Auto hat einen Wirkungsgrad von 5-6%. Also 95% steht das eigentlich irgendwo auf einem Parkplatz bei mir zu Hause oder in der Firma dumm rum. Das gescherte Auto könnte also theoretisch von 20 Benutzern gleichzeitig, also zum selben Zeitpunkt genutzt werden. Das würde bedeuten, wir bräuchten von 20 Autos 19 nicht mehr zu produzieren. Die würden sozusagen dematerialisieren, zur Software werden. Nämlich auf einer Plattform, wo wir dann sharen können und die gemeinsam nutzen. Natürlich nicht parallel, aber am selben Tag oder in derselben Woche. Stellen Sie sich mal vor, was es bedeuten würde, wenn wir in Deutschland nur noch jedes 20. Auto produzieren würden. Was das für die Automobilisten, also die Hersteller, bedeuten würde. Aber stellen Sie auch mal vor, was heißt das denn für die Maschinenbauer, die Anlagenbauer, die Chemielieferanten, die Logistiker, die ja heute all die Dinge produzieren, die benötigt werden, um das Auto zu produzieren. Das betrifft dann auch den Mittelständler, weil vielleicht ist er gerade Zulieferer der Automobilindustrie oder er liefert irgendein Produkt, sei es Farben und Lacke, die dann irgendwann auch in der Automobilindustrie verwendet werden. Und insofern hat die Tragweite dieses technologischen Fortschritts und der Digitalisierung dann schon auch für den Mittelständler eine hohe Relevanz.
Es ist aber, glaube ich, für den Mittelständler nicht ganz einfach, in diese Denkweise hineinzukommen. Also weil es ist, bedingt, glaube ich, schon ein anderes Denken von wirtschaftlichen Prozessen, ein anderes Denken von Businesskonzepten, von Geschäftsmodellen, was auch immer nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach ist, in dieses Umdenken hineinzukommen, wenn man jetzt halt so seit 20, 25 Jahren den gleichen Prozess hatte und der immer funktioniert hat oder in der Regel immer gut funktioniert hat und auch in der Regel immer erfolgreich war.
Absolut, da bin ich vollkommen bei Ihnen und das fällt besonders schwer zu verstehen in einer Zeit, wo wir Vollbeschäftigung haben, also wo wir Volllast in unseren Betrieben haben. Wenn Sie heute im Moment einen Mittelständler fragen, der zum Beispiel in der Automobilzuliefererindustrie tätig ist, die wissen ja nicht, wo sie die Fachkräfte herkriegen. Die haben ja genau das gegenteilige Problem von dem, was ich gerade beschrieben habe, nämlich, dass sie nur noch jedes 20. Teil verkaufen.
Wie kann man die dahin bringen, dass sie anfangen, so zu denken? Also Sie haben ja den Transformationsprozess für sich, so wie ich das mitbekomme, ja schon durchlaufen. Und von Ihrem Lebenslauf her würde ich jetzt auch mal sagen, Sie würden, in meinen Augen, würden Sie genau in dieses Raster hineinfallen. Mittelständischer Unternehmensgründer, gut 25, 30 Jahre erfolgreicher Markt unterwegs. Und Sie haben es ja geschafft. Also Sie denken ja schon anders, sonst hätten Sie ja die drei Megatrends nicht so klar aufzeigen können.
Ja, das ist so. Lassen Sie es mich wie folgt beschreiben. Vielleicht an einem einfachen Beispiel, um es nochmal zu verdeutlichen. Warum die Wertschöpfung so stark sich Richtung Software, Service und Plattformen verlagert. Bleiben wir beim einfachen Beispiel, ich glaube, das kann jeder verstehen, des Autos. Wenn Sie vor 40 Jahren ein Auto gekauft hätten, dann hätte dieses Auto Bremsen, Motor, Getriebe, Chassis, Mechanik gehabt. Die Wertschöpfung, weil es gab damals noch keine elektronische Motorsteuerung, wäre vermutlich zu 100% Mechanik gewesen. Also eben genau die Dinge, die ich gerade beschrieben habe. Dann irgendwann in den 60er, 70er Jahren kam so die erste Elektronik ins Auto mit der Einspritzpumpe, Motorsteuerung. Dann kamen die Assistenzsysteme, ABS, ESP, DSP, das waren schon alle Softwaresysteme. Dann kam das Entertainment-System, Radio und so weiter wurde digitalisiert. Und zum Schluss, jetzt haben wir Head-Up-Displays, die uns digitale Inhalte in die Windschutzscheibe einblenden. Und die nächste Stufe wird das autonom fahrende Auto sein. Also wir werden noch in diesem, also im nächsten Jahrzehnt, 2026, 2028, werden wir die ersten autonom fahrenden Fahrzeuge in unseren Städten, auf unseren Straßen sehen. Die Frage, die man sich ja jetzt stellen muss, wenn ein Auto autonom fährt, wie viel von der Wertschöpfung wird dann wohl Software sein? Und ich habe viele Leute dazu interviewt, auch Spezialisten aus den Branchen, und die sagen, ein Auto, das selbstständig fährt, da wird die Wertschöpfung wahrscheinlich zu 60, 70, vielleicht auch 80% in Software und Service liegen. Wenn ich jetzt Autohersteller bin und mein Auto besteht, ich sag mal, ist in der Wertschöpfung, nehmen wir mal 70% Software-Wertschöpfung, und ich heiße VW und habe 550.000 Mitarbeiter, und 540.000 dengeln noch an Blechen rum und 10.000 machen Software, würden Sie es nicht empfinden, dass das ein dummes Verhältnis ist, wenn ja 70% oder 80% vielleicht sogar der Wertschöpfung Software sind, aber immer noch 90% meiner Mitarbeiter sich mit Blechen beschäftigen? Jetzt kann man sagen, ja, ist bei der Automobilindustrie vielleicht so. Meine Prognose wird sein, das wird im Maschinenbau, im Anlagenbau, in der Fertigungs-, in der Verfahrenstechnik in wenigen Jahren genauso sein.
Und an dieser Stelle eine kleine Werbeunterbrechung. Holt euch die digitale Expertise doch einfach ins Haus. Auf www.desexpertenverzeichnis.de findet ihr Fachleute für Ingenieurs-, Konstruktions- und Entwicklungsdienstleistungen und alles, was ihr benötigt, um euer Unternehmen in die digitale Zukunft zu bringen. Und damit Ende der Werbeeinblendung. Ich meine, dazu passt ja so ein bisschen die Aussage, die jetzt in der letzten Woche, glaube ich, getroffen worden ist, dass der neue E-Golf oder der ID-Bus, wie er ja heißt, 40% weniger Aufwand in der Produktion bedeutet als Elektrofahrzeug. Also da fällt ja jetzt gar nicht mal durch Software, sondern einfach auch durch eine andere Art von Mobilität. Genau. Durch Elektromobilität fahren ja auch schon mal 40% wahrscheinlich auch mechanische oder vielfach mechanische Aufgaben weg.
Sie müssen sich ja eins klar machen, das E-Auto hat in der Regel die Elektromotoren an der Achse, am Rad manchmal sogar sitzen. Also ich brauche keine Übertragung, keine Verstärker, keine Kardanwellen und so weiter. Das E-Auto hat kein Getriebe mehr, brauche ich gar nicht mehr. Allein so ein Getriebe besteht aus mal locker ein paar hundert Teilen, ja, muss ich gar nicht mehr herstellen. Also genau das ist es. Immer wenn es digital wird, dematerialisiert ist, und wenn es dematerialisiert ist, verliert es seine physische Hülle. Und um das nochmal aufs Extrem zu treiben, wenn Sie ein Bahnticket oder ein Flugticket runterladen auf Ihr Handy, dann brauchen Sie, also statt einem Ticket, das Sie ausdrucken am Schalter bei der Lufthansa, ne? Dann brauchen Sie ja weder das Papier herzustellen, Sie brauchen nicht mehr den Drucker herzustellen, der das Papier bedruckt, Sie brauchen den Toner nicht herzustellen. Der Drucker besteht aus mechanischen Teilen, sagen wir mal 300, 400 Stück. Da ist ein Netzteil, eine CPU, ein Interface, ein An- und Ausschalter, aber auch ein Gehäuse. Das Gehäuse wird heute aus Kunststoff, Spritzguss hergestellt. Brauche ich auch nicht mehr. Und ich brauche natürlich die Maschinen zur Herstellung des Spritzgussgehäuses nicht. Aber in der Konsequenz brauche ich ja auch die Maschinen nicht, die zur Herstellung der Teile, zur Herstellung der Spritzgussmaschine hergestellt werden. Ja? Und Sie merken, wie radikal die Veränderung in einer digitalisierten und damit auch dematerialisierten Welt.
Radikal würde ich unterschreiben, definitiv, also auch nach allem, was Sie jetzt beschrieben haben. Aber was glauben Sie, wie schnell es denn tatsächlich kommt? Also meine Digitalisierung, Sie haben es ja auch selber gesagt, eigentlich angefangen hat es ja vor deutlich über 30 Jahren, dass wir angefangen haben zu digitalisieren. Damals hieß es noch nie so, damals hieß es noch Informationstechnik, wie Sie es auch so schön genannt haben, oder IT oder Computer. Und, aber angefangen haben wir eigentlich damals schon. Seit dieser Zeit hat man ja auch, eigentlich, nehmen wir mal das Beispiel raus, haben wir ja vom papierlosen Büro geträumt. Stand jetzt gerade, sehe ich es leider immer noch nicht. also insofern weiß ich, ja, Radikalität würde ich unterschreiben, aber ist noch Zeit, sich anzupassen oder unterschätzen wir das?
Also ich glaube, dass wir das massiv unterschätzen. Zum einen muss man einfach sagen, das, was Sie sagen, ist richtig und zugleich auch ein bisschen falsch gleichermaßen. 30 Jahre Computer. Tatsache ist, er ist eigentlich sogar schon 50 Jahre alt. Aber das waren noch Monster. Ein iPhone, heute ein iPhone 10, hat die Rechnerleistung, etwa 5- bis 10-fache Rechnerleistung des Rechners, der 1969 die Apollo 13 auf den Mond und zurückgebracht hat. Der Unterschied zwischen dem iPhone und dem damals, das iPhone wiegt irgendwie 180 Gramm und kostet 500 Euro und der Rechner damals, der wog 5 Tonnen und kostete 500 Millionen Dollar, also größenordnungsmäßig. Das zeigt die Exponentialität in der Entwicklung. Und ich glaube, dass wir eine neue Zeitrechnung beginnen müssen, nämlich nicht vor 40 oder 50 Jahren, sondern tatsächlich erst vor 10 Jahren. Und zwar mit der Geburt des Smartphones. Das Smartphone, das mit dem großen Bildschirm, hat die Welt radikal verändert. Zum einen werden wir dieses Jahr das 5-milliardenste Smartphone auf diesem Planeten begrüßen. Das heißt, wir haben 5 Milliarden NASA-Rechenzentren, die wir alle mit uns rumtragen sozusagen, ne, und eher ein bisschen leistungsfähiger sind. Zweitens, dieses Smartphone hat die Art und Weise, wie wir mit Informationen umgehen, wie wir Dinge konsumieren, radikal verändert. Ne? Also ich sage, so ein Telefon ist ja kein Telefon. Ich nenne das immer Smart Service Terminal. Ne? Sie checken nochmal eben Ihre E-Mails, dann gucken Sie im Kalender, haben vielleicht eine Bestellung gemacht, gucken, wo das Paket bei DHL jetzt unterwegs ist. Ihr Autoschlüssel ist vielleicht schon auf dem Smartphone. Sie bezahlen MyTaxi mit dem Smartphone. Also es ist auch irgendwie Ihre Kreditkarte. Es weist Sie aus im Fitnesscenter und ist gleichzeitig die Maschine, die Ihre Vitaldaten speichert, also Ihren Blutdruck, Puls und so weiter. Und wenn was nicht stimmt, überträgt das iPhone vielleicht automatisch die an den Doktor, der Sie dann anruft und sagt, hör mal, irgendwie, du solltest in den nächsten Tagen nochmal reinkommen, weil da stimmt was nicht. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Informationen konsumieren, zu uns nehmen, aber auch wie wir mit anderen kommunizieren, hat sich so radikal geändert. Und das ist tatsächlich noch nicht viel länger als 10 Jahre der Fall. Und dafür hat es sich verdammt schnell entwickelt. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden.
Das schon. Also ich glaube, bin ein bisschen jünger als Sie. Bin mit Computern quasi groß geworden. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass das Smartphone tatsächlich, also wenn man es in seiner heutigen Form hat, hat sehr viel wirklich weggenommen. Also ein konkretes Beispiel bei mir, also S-Bahn-Tickets kaufe ich nicht mehr am Automaten zum Beispiel. Also die, genauso wie Bahntickets, was Sie vorhin ja schon gesagt hatten, Bahntickets auf dem Handy, Flugtickets auf dem Handy, also alles solche Dienstleistungen, aber auch, was Sie auch gerade angesprochen hat, natürlich so Fitness-Sachen, also einfach zu gucken, wie weit bin ich denn gelaufen, wie schnell bin ich denn Fahrrad gefahren, was auch immer, alles da drauf. Also Das sind schon viele Dinge und auch sehr viele persönliche Dinge natürlich, die auf so einem kleinen Gerät gespeichert werden, die anderen dann natürlich auch zur Verfügung stehen
Ja.
könnten. Jetzt haben Sie in dem Titel, ich glaube, schon sehr bewusst Erde 5.0 das Ganze genannt.
Ja.
Also Digitalisierung in der Industrie wird ja sehr gerne unter dem Begriff Industrie 4.0 auch subsumiert, wo man dann auch schon in Richtung dieses Plattformgedankens, den Sie ja vorhin auch schon angesprochen hatten, dann denkt. Ich gehe mal davon aus, dass dieses 5.0 auch so ein bisschen in Richtung irgendwie Plattformgedanken auch sich weiterentwickeln sollte. Also nicht nur,
Ja.
es ist die nächste Stufe quasi, wir müssen uns auch um die Erde kümmern und gucken, was da passiert, sondern dass da dahinter auch so eine Idee einer
Ja.
Plattform steckt.
Also mehrere Dinge verstecken sich dahinter. Also zum einen natürlich in Anlehnung an Industrie 4.0. Ich sage, wir sind eigentlich nicht mehr in der Industrie 4.0. Da reden wir noch drüber. Wir müssten eigentlich über Industrie 5.0, weil bisher haben wir immer über Automatisierung gesprochen. Die fünfte Stufe mit dem Internet der Dinge, der Blockchain, das heißt eigentlich, jetzt reden wir über die Autonomisierung von Systemen. Also im Vergleich nochmal zum Auto. Früher haben wir ins Auto eine Automatik eingebaut, aber wir saßen noch am Steuer. Bei autonomen Systemen, also selbstfahrenden Systemen, da sitzen wir nicht mehr am Steuer. Können wir uns nach hinten setzen, das Auto fährt alleine. Und so wird das auch in weiten Teilen der Industrie passieren. Also wir werden nicht mehr automatisieren, sondern autonomisieren. So, das Zweite ist, und da bin ich voll bei Ihnen, bisher haben wir immer technologischen Fortschritt in den Dienst von Wachstum und Profit gestellt. Also Shareholder Value. In Zukunft werden wir den technologischen Fortschritt in den Dienst des Menschen und auch der Umwelt stellen müssen. Denn wir erleben ja gerade mit Klimawandel, wachsender Ungleichheit, Migration und Flüchtlinge, Plastik in den Weltmeeren, kommen ganz viele Dinge gleichzeitig auf uns zu, wo wir sagen, da müssen wir was gegen tun. Also technologisch ist es ja gar kein Problem, weniger CO2 in die Luft zu bringen, ne? Also E-Mobilität könnte eine Lösung sein, aber auch sogenannte E-Fuels, also synthetische Treibstoffe, die CO2-neutral sind, also gar kein CO2 mehr verursachen. Und wenn ich weniger Fleisch essen würde, weil ich einfach vielleicht Fleisch aus dem Reagenzglas in wenigen Jahren esse, dann braucht das eben nicht mehr 17.000 Liter Wasser pro Kilogramm produziertes Fleisch oder hat nicht mehr diesen schrecklichen CO2-Footprint, wie das beim Rind ist, was quasi in Argentinien noch großgezogen wird und dann zu uns per Flugzeug gebracht wird. Und insofern glaube ich einfach, dass die nächste Stufe der digitalen Transformation, die nachhaltige, die Sustainable Business Transformation ist. Und da bin ich fest von überzeugt, da haben die ersten Unternehmen schon mit begonnen. Die haben verstanden, dass wir die ökologischen Aspekte mit den ökonomischen und den sozialen in Einklang bringen müssen, weil sonst wird es finster, weil dann werden wir wahrscheinlich unsere 1,5 bis 2 Grad Temperaturanstieg nicht aufhalten können. Und dann werden wir mit den Schäden, die dadurch entstehen, und den Reparaturen ziemlich hässlichen Aufwand haben.
Und wer gerne noch mehr erfahren möchte, wie Digital Entrepreneurship in der Praxis funktionieren kann, dem sei unser quartalsweise erscheinendes gedrucktes Magazin Digital Agenda empfohlen. Einfach abonnieren unter www.d1g1tal.de. Jetzt hatten Sie ja auch noch gesagt, dass der Mensch in diesem ganzen Thema eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt. Also klar, Umweltbedingungen sind Lebensbedingungen für den Menschen. Aber ich glaube auch, dass der Einzelne, sag mal, zum einen davon profitiert. Wir hatten es gerade vom Thema Smartphone. Also das macht viele Dinge einfach tatsächlich einfacher und bequemer und auch schneller. Aber
Ja.
er wird davon auch ein Stück weit negativen Veränderungen unterworfen sein. Oder würden Sie es anders
Ja.
sehen?
Sie meinen jetzt in Bezug auf Arbeit oder in Bezug auf was?
Ich glaube, also Arbeit ist sicherlich der naheliegendste Punkt, aber ich glaube auch, nehmen wir mal an, wenn man die drei Megatrends, die Sie jetzt so genannt hatten,
Ja.
Dematerialisierung, also es fällt dieses Gefühl von Eigentum fällt ein Stück weit weg.
Ja.
Dieses Gefühl vielleicht auch, weiß ich nicht, das ist, glaube ich, sehr weit in die Zukunft gesponnen, aber vielleicht auch so ein Stück von Heimat, weil halt man doch quasi
Ja.
überall aus der Welt sein Zeugs dann bekommen kann und so, das
Ja.
ganze Thema Lokalität, Regionalität damit gar nicht mehr so das Entscheidende ist und auch der Heizungsbauer vor Ort eigentlich nicht mehr. Meine, viele dieser lokalen Communities haben ja auch funktioniert
Ja.
über Geben und Nehmen von Menschen untereinander. Das fällt natürlich
Ja.
dann oder könnte unter Umständen durchaus auch ein Stück weit wegfallen.
Also ich glaube, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Ich möchte aber fast schon wieder widersprechen, weil, also was ich empfinde, umso stärker die Digitalisierung zunimmt, also die digitalen Services, umso mehr besinnt sich der Mensch eher auf Haptik, auf Riechen, Schmecken und auf persönlichen Kontakt. Meine These ist, Dinge, die automatisiert werden können, werden auch automatisiert. Das betrifft das Autofahren genauso wie bestimmte Arbeiten, die der Roboter in der Fabrik erledigt oder demnächst eben auch im Büro. Die nächste industrielle Revolution wird nicht in den Fabriken stattfinden, sondern diesmal in den Büros von unseren Firmen. Also der Buchhalter, der Einkäufer, der Logistiker, der Disponent, das werden die nächsten betroffenen Berufsgruppen sein, weil die jetzt auch erstmals automatisiert werden können, einfach aufgrund der kognitiven Fähigkeiten der Systeme. Aber dadurch wird der Mensch sich wieder auf die Sachen konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Also sprich zum Beispiel auf den Kontakt mit dem Kunden, weil den werde ich so schnell noch lange nicht automatisieren wollen oder können oder beides. Und das heißt, der Arzt wird unterstützt in der Diagnose vom Computer, der wird die besser machen, als der Mensch die machen kann. Vielleicht machen sie die auch kollaborativ, also gemeinsam. Die Krankenschwester wird unterstützt beim Behandeln von dem zu pflegenden Patienten, der vielleicht bettlägerig ist. Der Pflegeroboter wird den vielleicht wenden, den Patienten, weil er 80, 90 Kilo wiegt und die arme Krankenschwester oder der Pfleger nur 60 oder 50 Kilo. Gleichzeitig wird die Schwester oder der Pfleger dann aber wieder mehr Zeit haben, für den Patienten, um ein Gespräch zu führen. Ja? Das heißt, meine These ist, wir sollten automatisieren, was automatisierbar ist. Haben wir übrigens früher auch immer gemacht. Der Schweißer oder der Lackierer, den gibt es schon lange nicht mehr, weil die Berufe auch sehr ungesund waren. Und stattdessen machen wir das, wo der Mensch nicht ersetzbar ist, nämlich im persönlichen Kontakt, in der Bildung, in der Pflege und so weiter. Und das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Bereich und vor allen Dingen würde ich es für eine sehr wichtige Erkenntnis halten.
Also es ist natürlich ein sehr positiver Ausblick jetzt von Sven. Ich würde mich freuen,
Ja.
wenn es tatsächlich auch so kommen wird. Ich würde noch gerne zum Schluss, müssen gleich Schluss machen, ganz kurz eine Frage stellen, die mir vorhin noch aufgekommen ist. Also so zum Thema, dass sich die Systeme ein Stück weit verselbstständigen. Glauben Sie an das, weil das in unserer Community auch so des Öfteren diskutiert wird, glauben Sie an dieses Konzept einer zukünftigen Universalfabrik, also sprich eine Fabrik, die egal was produziert werden sollte, auch produziert werden kann durch diese Fabrik, völlig autonom?
Also, wenn Sie mich fragen würden, wird das irgendwann mal der Fall sein, könnte ich mir schon vorstellen, weil die Fabrik wird wahrscheinlich eine Fabrik sein, die quasi die Serie 1 produzieren kann und die wird wahrscheinlich dann auch mit 3D-Druckern, die eben theoretisch zu dem Zeitpunkt dann alles ausdrucken können, was ausdruckbar ist. Aber ich glaube, das wird noch eine ganze Zeit lang bis dahin sein. Fakt ist aber, wir werden hochpersonalisierte Produkte schon vorher sehen. Wenn Sie mal genau überlegen, so ein Auto ist schon ziemlich hochpersonalisiert. Ich weiß nicht, wie viele Modellvarianten es gibt und Farben und wenn man das alles mal kombiniert, das ist schon Wahnsinn. Und das ist ja schon Standard. Der Schritt jetzt zum Produkt, was einmal ausgedruckt wird, hergestellt wird, ich glaube, der ist gar nicht mehr so ganz weit, aber das wird noch ein paar Jahre dauern.
Gut, dann herzlichen Dank. Also wir haben jetzt so ein bisschen am Ende der Zeit angekommen für heute. Ich fand es
Ja.
unwahrscheinlich spannend. Ich hätte gerne noch eine ganze Weile länger mit Ihnen diskutiert und
Ja.
gesprochen. Aber von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die vielen Informationen in dieser doch vergleichsweise kurzen Zeit, die Sie uns gegeben haben und auch die vielen
Ja.
Einblicke in Ihr Lebenswerk so ein Stück weit. Ich fand es sehr spannend.
Wenn ich irgendwas tun kann, lassen Sie es mich wissen. Mir ist halt immer wichtig, dass die Menschen ihre Angst vor Technologie verlieren, ohne naiv zu sein, also ohne unkritisch zu sein. Ich sage immer, technologischer Fortschritt ist von jetzt an nur noch beschränkt durch unsere Vorstellungskraft und unseren Willen. Aber es gibt bestimmte Dinge, die sollten wir wahrscheinlich besser nicht wollen. Also ein gutes Beispiel für mich ist immer das menschliche Genom, also die Genomtechnologie, ne, die haben wir jetzt entschlüsselt. Und seit wenigen Jahren haben wir die CRISPR-Schere. Jetzt können wir ins menschliche Genom eingreifen, was ja übrigens vor ein paar Monaten auch geschehen ist. Da hat ja ein chinesischer Wissenschaftler zwei Mädchen im menschlichen Genom manipuliert und die können jetzt nie mehr HIV bekommen, was ja erstmal gut wäre. Aber wir müssen uns halt klar machen, mit derselben Technologie werden wir in Zukunft auch in der Lage sein, zum Beispiel zu sagen, wollen Sie ein Mädchen oder ein Junge, wollen Sie blaue oder grüne Augen, Körpergröße 1,73, 1,80 oder sonstige Merkmale. Ja? Und da weiß ich nicht, sollten wir das wirklich wollen? Was bedeutet das ethisch, moralisch, wenn wir diese Büchse Pandoras tatsächlich öffnen? Und ich glaube, das Beispiel zeigt sehr deutlich, technologisch ist es machbar. Wir müssen die Zukunft aber provozieren. Wir müssen sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und deshalb Erde 5.0 heißt auch sehr stark, ethisch, moralisch über unsere Werte, die Werteprinzipien, die unsere Gesellschaft und unser Sozialsystem zusammenhält, zu überdenken.
Ja, das war nochmal ein sehr wichtiger Schlussaspekt, wahrscheinlich sogar der wichtigste überhaupt. Also, dass Technologie zwar schön und gut ist, aber dass sie eigentlich auch Gefahren beinhaltet und dass sie immer dazu genutzt werden
Ja,
sollte, nur das Gute zu tun.
genau. Nicht naiv sein.
Ja, dann nochmal herzlichen Dank von meiner Seite
Danke Ihnen.
und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke,
Danke,
tschüss, schöne
tschüss.
Grüße.
Das war's für heute mit unserem Podcast Digital Human. Diesmal war unser Gast Karl-Heinz Land. Das waren mittlerweile schon unsere fünfte Folge. Wir freuen uns über wahnsinnig viele Zuhörer und Abonnenten unseres Podcasts. Ihr habt auch die Chance, mal Teil dieses Podcasts zu sein. Wenn ihr Lust habt, spannende Themen habt oder jemanden kennt, der ein spannendes Thema hat, dann meldet euch doch einfach bei uns. Einfach kurz eine E-Mail schreiben an Redaktion. @d1g1thl.de. Und natürlich könnt ihr auch gern weiterhin fleißig diesen Podcast abonnieren, uns zuhören und auch Feedback senden, sodass wir uns stetig verbessern können. Dann bis später. Tschüss.